Carsten Tesch-Römer ist Direktor des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin. Das ist ein Forschungsinstitut, das wesentlich vom Bundesfamilienministerium finanziert wird. Es gibt unter anderem in regelmäßigen Abständen den Altenbericht der Bundesregierung heraus und erarbeitet eine Langzeitstudie, den Deutschen Alterssurvey. Seit 1996 wurden für den Alterssurvey alle 6 Jahre jeweils 6.000 Menschen im Alter zwischen 40 und 85 zu ihren objektiven und subjektiven Lebensbedingungen befragt. Eine fantastische Datenquelle für Alternsforscher, aber womöglich auch ein kleiner Schock für 40-Jährige, wenn sie zum Älterwerden befragt werden?
Wir machen das, diesen frühen Beginn mit 40 Jahren, weil wir eben etwas darüber wissen wollen, was passiert denn, wenn diese Menschen älter werden? Was passiert eigentlich mit ihrer Erwerbsbeteiligung? Was passiert mit ihrer Lebenszufriedenheit, mit ihrer Gesundheit? Und diese Begleitung über die Zeit hinweg, die gibt uns Auskunft darüber, was eigentlich Älterwerden und Altern ist. Wir nennen diese Studie übrigens auch die zweite Lebenshälfte. Das kann man bei der jetzigen Lebenserwartung eigentlich auch ganz gut sagen. Um die 40, da sind wir tatsächlich in der Lebensmitte angekommen.
Was umgekehrt aber eben heißt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit noch die Hälfte des Lebens vor einem liegt. Ende letzten Jahres hat Carsten Tesch-Römer gemeinsam mit anderen Ländern ein europäisches Forschungsnetzwerk zur Altersdiskriminierung gegründet. Anfangs, erzählt er, waren gerade mal 4 andere Länder mit dabei. Aber ganz schnell sei die Zahl auf 26 Nationen gestiegen. Das zeigt ihm, dass Altersdiskriminierung nicht nur bei uns, sondern in vielen Ländern ein Thema ist, das angegangen werden muss. Aber auch in den Köpfen vieler Älterer selbst fehlt noch das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten.
Wir haben im Deutschen Alterssurvey Menschen verschiedene Sätze vorgelegt. Älter werden bedeutet für mich die Wahrscheinlichkeit, dass ich kränker werde, dass Freunde sterben, dass mein Partner, meine Partnerin stirbt. Das wären sozusagen eher diese negativen Aspekte des Alterns. Und wir haben auch Fragen gestellt oder Aussagen vorgelegt, die sowas wie die späte Freiheit des Älterwerdens betonen. Ich kann mehr machen, ich bin weiterhin am Leben interessiert, ich bin gelassener mit dem Alter. Und was man da sieht, ist, dass die Personen, die positiv über ihr Alter denken, auch mehr für ihre Gesundheit tun. Die bewegen sich mehr, die laufen mehr, die betreiben mehr Sport. Und diese Leute, die positiver über ihr eigenes Älterwerden denken, die sind auch in der Tat, wenn man dann 6 Jahre später nochmal fragt, wie geht's dir denn, was für Erkrankungen hast du, die sind tatsächlich auch gesünder als die, die negativer über das Älterwerden denken.
Carsten Tesch-Römer berichtet auch von einem besonders krassen Beispiel dafür, wie tief negative Altersbilder immer noch sitzen und welche unmittelbare Auswirkungen sie haben können.
Es gibt Experimentalstudien in einem Labor. Da hat man Menschen auf einem Bildschirm Wörter oder sinnlose Buchstabenfolgen gezeigt und die Personen mussten entscheiden, das, was ich da lese, ist ein Wort und das, was ich da lese, ist jetzt eine sinnlose Buchstabenfolge. Und eine Gruppe der Personen, das waren alles Ältere, haben Wörter zu sehen bekommen, die mit dem Thema Alter in Verbindung standen. Also Alter, Krankheit, Demenz. Und die zweite Gruppe, die hat Wörter bekommen, die neutral waren, also die nichts mit dem Alter zu tun hatten. Und das Spannende und Interessante war, man hat dann die Laufgeschwindigkeit gemessen mit der Person, wenn sie dieses Labor verlassen hatten, dann durch einen Flur gingen. Und die älteren Personen, bei denen das Thema Alter und die negative Auswirkung des Alters besonders hervorgehoben worden, die liefen tatsächlich langsamer. Das heißt, die haben sich unbewusst an das, was der Begriff des Alters für viele von uns vorgibt, dieses negative Altersstereotyp, in ihrer Laufgeschwindigkeit angepasst.
Der Test zeigt, wie leicht negative Altersstereotype immer noch auszulösen sind und wie stark sie immer noch wirken. Zwar haben Wissenschaftler einerseits festgestellt, dass in unserer Gesellschaft längst kein durchgehend negatives Alternsbild mehr vorherrscht. Auf der anderen Seite aber hat eine große Studie noch Ende 2013 gezeigt, dass sich bundesweit zum Beispiel in den Schullehrplänen quer durch alle Jahrgangsstufen oft negative, klischeehafte und eindimensionale Alternsbilder finden. Da werden laut der Untersuchung ältere und alte Menschen oft pauschal als abhängige und passive Empfänger von sozialstaatlichen Leistungen beschrieben. Sie werden als gesellschaftliche Belastung charakterisiert, deren steigender Anteil an der Gesamtbevölkerung zu einem Kollaps der Sozialversicherungssysteme führen könne. Der produktive Beitrag älterer und alter Menschen zum Wohlstand der ganzen Gesellschaft kommt dagegen in den Lehrplänen laut der Untersuchung so gut wie nicht vor. Aber negative Alternsbilder beschränken sich nicht nur auf Lehrpläne. Wir kennen sie alle aus unserem Alltag, sei es vom sogenannten Baby-Talk, in den manche immer noch verfallen, wenn sie mit alten Menschen sprechen, bis hin zum begeisterten Ausruf, in ihrem Alter ist doch wirklich toll, dass sie das noch können. Auch dieser eigentlich positiv gemeinten Bemerkung liegt ein defizitäres Alternsbild zugrunde, wie fit jemand eigentlich mit 75 oder 80 zu sein hat. Dabei, sagt Carsten Tesch-Römer, besteht überhaupt kein Anlass dazu, chronologisches Alter automatisch mit weniger Fitness oder weniger Gesundheit zu assoziieren. Auch das belege die Langzeitstudie des Deutschen Alterssurvey.
Bei den Menschen, die um das Ruhestandsalter herum sich befinden, bei den 55- bis 69-Jährigen, also die, die sozusagen gerade auf den Ruhestand sich zubewegen oder die gerade im Ruhestand sind, da haben wir ganz deutliche Verbesserungen bei den Personen gefunden, die nur ganz wenige Erkrankungen haben. Im Jahr 96 haben in dieser Altersgruppe ungefähr zwischen 10% und 15% gesagt, dass sie nur eine oder gar keine Erkrankung haben. Und das ist im Jahr 2008 auf 20% bis 25% gestiegen, je nachdem, wie alt die Personen waren. Das heißt, da ist ein deutlicher Trend zu einer besseren Gesundheit genau in diesem kritischen Alter um den Ruhestand herum zu sehen gewesen. Und ein zweiter Befund, den wir sozusagen aufbauend darauf gemacht haben, ist, dass sich offensichtlich der Anteil der gesunden Lebensjahre weiter nach oben verschiebt, was eben auch bedeuten kann, dass so etwas wie Pflegebedürftigkeit sich nach hinten verschiebt im Lebensalter und erst im sehr hohen Lebensalter stattfinden wird in Zukunft. Auch das aus meiner Sicht eine eher positive Nachricht.
Wir werden immer älter und wir altern immer später. Ergebnisse der Alternsforschung, die den Kabarettisten Sebastian Puffpaff zu, na sagen wir mal, praktischen Schlussfolgerungen animiert haben.
Es gibt ja gar keine adäquaten Freizeitmöglichkeiten für so 80, 90, demnächst dann 100-Jährige, oder? Ich sage Ihnen, so viele Enten und Tauben gibt's gar nicht, wie wir demnächst zum Füttern brauchen werden. Ich glaube, an so manchem Ententeich, der wird so ein Geriatrie-Geschubse entstehen. Die werden sich um so eine Ente prügeln, ja? Da fliegt der ein oder andere Rollator nach dem Motto, lass so, das ist meine Ente. Kleine Entenfamilien müssen mit Security-Firmen zum Teich gebracht werden. Die Zukunft gehört der Blauhelmente. So sieht's aus.
Von wegen Geriatriegeschubse. Auch auf Kaffeefahrten will niemand mehr. Davon ist Professor Frank Oswald von der Uni Frankfurt überzeugt. Denn heute, sagt er, gäbe es eine unglaubliche Vielfalt von neuen Chancen und Möglichkeiten der Altersgestaltung. Frank Oswald leitet den Arbeitsbereich interdisziplinäre Alternswissenschaft am Fachbereich Erziehungswissenschaften. Wie Gabriele Dobelhammer-Reiter oder Carsten Tesch-Römer ist auch er Alternsforscher mit Leib und Seele. Er untersucht ein riesiges, spannendes Themengebiet.
Altern fängt quasi mit der Zeugung an. Und das Altern ist etwas, was uns lebenslang, als lebenslanges Thema beschäftigt. Gut, ich bin aus der Entwicklungspsychologie hergekommen und aus der ökologischen Psychologie. Also zwei Dinge haben mich interessiert. Wie entwickeln sich Menschen überhaupt und wie gehen sie mit ihren Kontexten sozialer, räumlicher, dinglicher, technischer Art um? Aber das Thema Altern ist eigentlich nur eine bestimmte Perspektive darauf. Und Altern ist etwas, was uns mit 20 genauso beschäftigen sollte, wie mit 40, 60 oder mit 100. Also das heißt, wir altern ja auch, wenn wir 10 oder 15 Jahre alt sind. Und dann steht Ihnen quasi von der Perspektive her die ganze Bandbreite des Lebens offen, um sich damit auseinanderzusetzen. Also was Besseres kann es doch auch eigentlich für einen Forscher gar nicht geben.
Eine spannende Generation für den Frankfurter Alternsforscher sind zum Beispiel die Babyboomer, zu denen er selbst auch gehört. Der 64er-Jahrgang ist der stärkste Jahrgang überhaupt in Deutschland. Und so allmählich, sagt er, wachse der eben auch ins höhere Alter rein. Aber auch die Generation der 35- bis 40-Jährigen, die sogenannte Generation X, ist ein hochinteressantes Untersuchungsthema für ihn. Schließlich überlege sie sich schon, wie und wo sie im höheren Alter einmal leben möchte. Und natürlich sei auch die sogenannte Generation Y Gegenstand der Forschung, also die Generation seiner Studenten, die selbst auch Interesse an der Alternsforschung zeigt.
Es sind sehr viel jüngere Menschen, die sich dafür begeistern können. Also ich bin ja hier bei den Erziehungswissenschaftlern. Das heißt, ich habe zum Beispiel Studierende da sitzen, die sind irgendwo zwischen, naja, mittlerweile 18, ne, 17 sogar und sagen wir mal 30. Und da ist ja auch die Frage, warum beschäftigen die sich mit dem höheren Erwachsenenalter? Aber nicht alle in der Erziehungswissenschaft werden später zum Beispiel einen Job bekommen, wo es um Kleinkinder, um Schulkinder, um Jugendliche geht. Viele werden, da bin ich ganz sicher, im Bereich der Erwachsenenbildung, im Bereich der Sozialpädagogik höheren Alters oder im Bereich der Alternsthematik in Kommunen, Verbänden oder sonst wo landen. Und dafür sollten sie gut vorbereitet sein.
Klar, es wird zunehmend Jobs in diesem Bereich geben. Aber erklärt das allein, warum sich Studenten für Alternsforschung interessieren? Wir haben einfach mal einen Studenten und eine Studentin der Frankfurter Uni gefragt, warum sie sich mit diesem Thema beschäftigen und was ihnen die Seminare bringen. Ihre Antworten können Sie auf unserer Website hr-inforadio hören. Zwei Erkenntnisse der Alternsforschung aus den letzten Jahren sind für Frank Oswald zentral. Die eine nennt er eine große Variabilität älterer Menschen. Das hört sich auf den ersten Blick banal an, denn natürlich sind alle Menschen unterschiedlich, also auch die Älteren und ganz Alten. Gemeint ist damit aber etwas anderes. Gemeint ist, je älter wir werden, umso unterschiedlicher werden wir. Das betrifft unsere Persönlichkeit, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, einfach alles. Zwei 70-Jährige oder zwei 85-Jährige, sagt Frank Oswald, seien kaum noch miteinander vergleichbar, weder gesundheitlich noch psychisch. Wie es scheint, haben die Älteren also den Jüngeren in puncto Individualität sogar noch was voraus. Die zweite wichtige Erkenntnis der letzten Jahre ist für Frank Oswald mittlerweile eine feststehende Tatsache. Altern ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, der immer weitergeht. Eine optimistische und vielleicht auch tröstliche Erkenntnis.
Entwicklung hört eben nicht mit 40 oder 50 oder 60 auf. Entwicklung in ihren verschiedenen Facetten ist im Prinzip möglich bis ins sehr hohe Alter, um nicht zu sagen bis zum Tod. Also Entwicklung ist tatsächlich möglich und das sollte uns positiv stimmen. Also das ist, glaube ich, so ein Grundtenor, eine Grundtendenz, auch bei bestimmten Beeinträchtigungen oder vielleicht nicht so freudigen Situationen oder positiven Lebenssituationen. Wenn es uns schlecht geht, gibt es immer Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Das konnten wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut zeigen. Das hat natürlich auch praktische Konsequenzen. Wie gehen wir mit Menschen in bestimmten Lebenssituationen, vielleicht benachteiligte Lebenssituationen, Alleinleben, Verwitwung und so weiter um? Aber es gibt keinen Grund, pessimistisch zu sein, sondern es gibt eigentlich guten Grund zu sehen, dass die Alternsforschung hier weiter gute Fortschritte macht, eben auch im interdisziplinären Austausch mit Grundlagenforschungsdisziplinen, mit anderen Disziplinen. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Bestandteil, den man durchaus als Errungenschaft bezeichnen könnte.
Die Alternswissenschaft hat schon eine Menge dazu beigetragen, unseren Blick auf das Altern zu verändern, negative Alternsbilder auszuräumen, die von Krankheit, Armut, Einsamkeit geprägt waren. Aber Professor Oswald ist davon überzeugt, dass noch mehr dafür getan werden muss. Altern, sagt er, ist heute kein Schicksal mehr, das man nicht gestalten, sondern nur hinnehmen kann. Das muss immer wieder, immer mehr, immer deutlicher in den Mittelpunkt gerückt werden. Sein Appell? Wir dürfen nicht aufhören, darauf hinzuweisen.
Neues vom Altern. Wie verändert die Alternsforschung unseren Blick aufs Alter? Das war HR Info Wissenswert mit einer Sendung von Viola Seife. Sie finden sie wie immer als Podcast auf hrinforadio.de. Und dort finden Sie auch die beiden Interviews mit den jungen Studenten, die sich mit dem Alter auseinandersetzen.